Liebe Brüder und Schwestern, nachdem wir uns vorige Woche gefragt haben, warum schuf Gott den Menschen, will ich heute einmal einiges sagen über den Einbruch der Sünde in die Schöpfung Gottes. Und wir wollen zunächst aus 1. Mose 3 einige Verse lesen. Wir lesen die Verse 4 bis 6. Und die Schlange sprach zu dem Weibe, mitnichtem werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass des Tages getan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und das Weib sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert wäre, um Einsicht zu nehmen. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Manne mit ihr, und er aß. Liebe Brüder und Schwestern, zwei Gedanken vorab, ehe ich zu unserem Thema komme. Wenn man das Wort Gottes sorgfältig liest, dann ist man immer sehr enttäuscht über den außerordentlich niedrigen Zustand der christlichen Gemeinden. Ich denke dabei nicht an die Christenheit im Großen, sondern an Kreise wie uns. Und ich frage mich oft, glauben wir wirklich, was in der Bibel steht? Um diese Frage etwas zu untermauern, will ich zwei oder einige Verse aus dem ersten Buch Mose lesen. Zunächst aus 1. Mose 1, den Vers 31. Dieser Vers steht am Ende des Sechstagewerkes, nachdem Gott Rückschau hält. Und da heißt es, und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Ehe der allmächtige und vollkommene Gott das Urteil sehr gut fällt, da muss schon etwas Außerordentliches vorliegen. Und dann lesen wir aus Kapitel 6, wie schnell sich das alles verändert hat. Aus Kapitel 6 lesen wir die Verse 5, 6 und 11. Und der Herr sah, dass des Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Und Vers 11. Und die Erde war verderbt vor Gott. Und die Erde war voll Gewalttat. Wie kam es von dem sehr gut zu diesem schrecklichen Zustand? Dazwischen steht der kleine Satz, den wir gelesen haben. Sie aß und ihr Mann aß mit ihr. Da haben zwei Menschen sich kühl über Gottes Gebot hinweggesetzt. Und das hatte diese verheerenden Folgen. Und dann frage ich mich, wie oft setzen wir uns ebenso kühl über das, was Gott sagt, hinweg und staunen dann nachher, dass wir geistlich nicht weiterkommen. Und nun der zweite Gedanke. Wir müssen uns einmal fragen, woher kommt das Böse, das ist ein Begriff, den ungläubige Menschen uns vorwerfen. Die sagen uns, ihr behauptet, Gott sei der Schöpfer aller Dinge. Dann ist er doch auch für das Böse verantwortlich. Ihr behauptet, alles sei von Gott geschaffen. In Johannes 1 wird uns Jesus Christus als der Schöpfer vor Augen gestellt. Er wird das Wort genannt und dann heißt es sogar, alles ward durch dasselbe und ohne dasselbe ward auch nicht eines, das geworden ist. Dann hat doch Gott auch den Teufel geschaffen. Was habt ihr bloß für eigenartige Lehren in eurer Bibel? Darum müssen wir auf den Gedanken einmal eingehen. Und zunächst die Frage, woher kommt das Böse? Das ist eine alte philosophische Frage, Ich las kürzlich schon, Plato hat sich Gedanken darüber gemacht und andere nach ihm auch. Und jetzt mag mancher denken, dann wirst du die Frage doch nicht beantworten können. Nun, ich will euch meine Antwort sagen, und es liegt ja bei euch, mir zu sagen, ob ihr sie anerkennen könnt. Ich gehe aus vom ersten Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und ich frage, was war vorher? Vorher war allein Gott. Ich frage mich, wie war Gott? Und ich will einmal nicht sagen, Gott war heilig, sondern ich wähle einen einfacheren Begriff. Gott war gut. Das hat uns ja der Herr gesagt, als ihn einmal einer guter Lehrer nannte, hat er geantwortet, was heißest du mich gut? Einer ist gut, Gott. Also darf ich davon ausgehen, Gott war gut. Jetzt frage ich, war Gott immer gut oder wurde Gott gut? Da kann es nur heißen, er war immer gut. Denn es wird uns gesagt, dass Gott sich nicht ändert. Jakobus sagt auch nicht, der Schatten eines Wandels. Und nun komme ich zu der Frage, die für mich die entscheidende ist. War Gott bewusst gut oder war er zufällig gut? War er gut, ohne überhaupt zu wissen, dass er gut war? Der Gedanke ist absurd. Ganz eindeutig war Gott bewusst und gewollt gut. Er konnte aber nicht gut sein, ohne dass der Begriff des Bösen zumindest als eine denkbare Möglichkeit bestand. Und darum kann man ganz eindeutig sagen, das Gute, und Gott war immer gut, setzt die Möglichkeit und den Begriff des Bösen in sich voraus. Die Frage, ob Gut und Böse geschaffen wurden, ist auch eine ziemlich abwegige. Wenn wir den Schöpfungsbericht lesen, da steht nie, dass Gott Gut und Böse geschaffen hätte. Das sind einfach Begriffe, die sind von Anfang an da. Die braucht man nicht zu schaffen. Der Begriff des Guten schließt den des Bösen mit in sich, als das Gegenteil vom Guten. Nun zur Frage, schuf Gott den Teufel? Niemals. Gott hat einen Engel geschaffen, viele Engel. Einer davon war Luzifer, der Lichtträger. Es war einer der vornehmsten Engel Gottes. Und wir dürfen annehmen, dass die Erde ihm übergeben war als sein Wirkungsbereich. Und der fiel von Gott ab und wurde, wie der griechische Ausdruck heißt, der Diabolos, das heißt der Durcheinanderwirbler. Gott hat nicht den Teufel geschaffen in seiner heutigen Form. Er hat einen heiligen Engel geschaffen, der sich gegen Gott wandte. Jetzt kommt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Wie ist es möglich, dass der heilige Engel sich gegen Gott wandte? Ich kann da eher versuchen, über Adam nachzudenken. Denn Adam und Eva stehen uns ja viel näher als die Engel. Und zwischen beiden ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Nachdem der Teufel gegen Gott aufgestanden war, gab es für ihn keine Möglichkeit der Rückkehr. Für ihn gab es keine Gnade und kein Opfer. Gott behandelt den Menschen ganz anders als den Teufel und die gefallenen Engel. Der Teufel ist gerichtet und dem Menschen macht Gott ein Gnadenangebot. Warum nun fielen Adam und Eva von Gott ab? Hier kann ich nur den Versuch einer Erklärung anbieten. Wir lesen, dass der Mensch Leib, Seele und Geist ist. Das Tier hat auch Seele, aber jetzt nicht im Sinne unseres Wortes, sondern so, wie was die Bibel unter dem Begriff Psyche versteht, was sich nicht ganz mit unserem Wort Seele deckt. Und darüber hinaus hat der Mensch Geist, der ihn mit Gott verbindet. Und Gott hat den Menschen beauftragt, zu herrschen, herrschen über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und die Tiere auf der Erde und sich die Erde untertan zu machen. Und der Mensch hat die Fähigkeit zu planen, Neues zu entsinnen, Fortschritt zu machen. Und mit all dem verbunden ist der Ehrgeiz und der Drang, etwas zu werden. Den haben Tiere nicht. Es ist gut, dass wir Ehrgeiz haben. Sonst wohnten wir alle noch in einer Hütte und könnten weder lesen noch schreiben. Aber in dem Ehrgeiz liegt auch eine ungeheure Gefahr. Und dieser Gefahr ist der Mensch erlegen. Er hat nicht seine Grenzen erkannt und er wollte sein wie Gott. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, war er sündlos. Er konnte sündigen, aber er musste nicht sündigen. Und dadurch war er in die Verantwortung gestellt. Wir können uns natürlich auch fragen, warum hat Gott den Angriff der Schlange nicht verhindert? Gott hat es radikal verhindert, dass der Mensch vom Baum des Lebens aß. Er hat ihn aus dem Garten hinausgetrieben und er hat den Zugang gesichert durch einen Engel. Wir lesen das ausdrücklich in 3. Mose, zunächst Vers 22. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er seine Hand nicht ausstrecke und nehme, auch von dem Baum des Lebens, und esse und lebe ewiglich. Und dann Vers 24. Und er trieb den Menschen aus und ließ lagern gegen Osten vom Garten Eden die Cherubim und die Flamme des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewahren. Also Gott kann sehr wohl etwas verhindern, wenn er das will. Warum hat er nicht den Einzug der Schlange verhindert? Der Mensch soll sich bewähren. Das ist ein Grundsatz, der geht durch die ganze Bibel. Denken wir einmal an das Buch Hiob. Das ist doch ein Buch mit 33 Kapiteln. Eine Menge länger als der Römerbrief. Ja, meinen wir, Gott hätte uns dann nur die Geschichte eines Menschen beschrieben, der vor mehr als 3000 Jahren gelebt hat, nur mal, um uns irgendetwas Interessantes zu sagen? Nein. Das geht uns alle an. Und wir alle werden der Versuchung ausgesetzt. Petrus schreibt: Auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher erfunden werde als die des Goldes, zu Lob und Ehre des Herrn. Gott wird uns immer der Erprobung unterwerfen. Wir sollen uns ja bewähren. Wir sind keine kleinen Kinder, die man in ein Bettchen legt und sorgfältig zudeckt und darauf achtet, dass nichts herankommt. Wir sind Menschen, die allen Schwierigkeiten ausgesetzt sind und die dazu ihrem Herrn stehen sollen. Für Adam gab es zunächst nur ein Gebot. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Dem wurde nicht gesagt, dies und das und jenes. Nur ein Gebot: Iss nicht von dem Baum der Erkenntnis. Das war an sich etwas ungeheuer Unwichtiges. In einem Obsthof eine Frucht essen, materiell war das doch gleich null. Wir Menschen denken ja meist materiell. Und Gott denkt geistlich. Und darum fällt es uns so schwer, Gott zu folgen. Zum Teil liegt das natürlich an unserer Armut. Alle Augenblick fehlt uns was. Und den Gedanken haben wir immer schon vorher bereit. Ja, nicht in die Not der Armut hineinkommen. Gott denkt geistlich und nicht materiell. Nun lesen wir, dass der Teufel in Gestalt der Schlange an Eva herantritt. Und als erstes weckt er in ihr Misstrauen. Er sagt: Gott hat wohl gesagt, ihr dürft nicht essen von all den Bäumen. Also die Schlange hat das zunächst nicht behauptet, aber sie hat es doch suggeriert. Sie hat es doch als wahrscheinlich hingestellt. Heute ist man ja da angekommen, dass man alles hinterfragt. Heute behauptet man sogar, es gibt keine festen Werte. Heute behauptet man, es gibt nicht Gut und Böse. Es kommt alles auf den Standpunkt an. Das Wort Gottes denkt ganz anders. Das unterscheidet eindeutig zwischen Gut und Böse. Unser Herr sagt in Johannes 5, 28, es kommt die Stimme, in welcher alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes Gottes hören und hervorkommen werden, die das Gute verübt haben zum Leben und die das Böse getan haben zum Gericht. Er kennt eindeutig Gut und Böse. Aber heute will man das nicht wissen. Wenn es ja kein Böse gibt, kann mir auch niemand eine Schuld vorwerfen. Darum will man das Böse gleich ausstreichen. Aber die Schlange kommt nicht an. Eva ist bestens unterrichtet. Nun hat man früher oft behauptet, sie hätte einen Fehler gemacht. Sie hätte dem Satz Gottes nicht davon essen hinzugefügt, noch es anrühren. Ich halte diese Bemerkung für verfehlt. Heute hört man sie auch nur noch ganz selten. Schlimmer ist Folgendes. Die Schlange bezichtigt Gott der Lüge. Mit dem Satz, keineswegs werdet ihr sterben, hat sie doch gesagt, Gottes Behauptung, ihr werdet gewisslich sterben, die ist gar nicht wahr. Jetzt überlegen wir einmal. Die Bibel sagt von Gott, Gott aber, der nicht lügen kann, und sie sagt, der Herr sagt vom Teufel, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und nun steht Eva, die Gott kennt, vor dem Baum und hört die Beschuldigung, Gottes Aussage ist nicht wahr. Da hätte sie wach werden müssen. Und das ist das Problem für uns heute. Werden wir wach, wenn Gott beleidigt wird? Eva hat das in aller Ruhe hingenommen. Und damit hat sie eine Grenze überschritten, die sie nicht überschreiten durfte. Gott liebt die Menschen, die für seine Ehre eintreten. Ich will ein Beispiel dafür lesen. Im zweiten Buch Mose lesen wir, dass Gott Mose die Tafeln des Gesetzes gab. Es waren zwei Tafeln, von denen uns ausdrücklich gesagt wird, dass Gott sie gemacht und beschrieben hatte. Das lesen wir sonst nie wieder, etwas, was Gott gemacht und beschrieben hatte. Die Tafeln hat Mose nun in seinen Händen. Er nähert sich dem Lager. Und ich lese jetzt 32, Vers 19. Und es geschah, als er dem Lager nahte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seiner Hand und zerbrach sie unten am Berge. Die sind ihm nicht hingefallen. Die hat er in seinem heiligen Zorn zerschmettert. Was hat nun Gott gesagt? Mose, wie konntest du nur meine Tafeln zerschmettern? Gar nicht. Gott war sehr einverstanden damit. Gott hat ihm nur gesagt, hau dir ein paar neue, ich beschreibe sie dir wieder. Gott hat ihm das nicht übel genommen. Denken wir an unseren Herrn. Wie viele Beleidigungen musste er hinnehmen? Die trug er alle in Geduld. Aber als er sah, wie sie das Haus seines Vaters zu einer Räuberhöhle gemacht haben, da hat er eine Geißel gemacht und sie hinausgetrieben. Die Ehre Gottes, die war ihm unverletzbar. Denken wir auch einmal an den Apostel Paulus. Ich will ein Wort vorlesen aus Galater 2, Vers 11. Da geht es um das Verhalten des Petrus und um die Wahrheit des Evangeliums. Da lesen wir. Als aber Kephas, das ist Petrus, nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er dem Urteil verfallen war. Liebe Brüder und Schwestern, wenn das auf einer unserer Konferenzen einer tät, einem Bruder, der zu uns gehört, da öffentlich zu sagen, du liegst völlig falsch, es gäbe eine Empörung. Ihr müsst euch doch vertragen, ihr könnt euch das doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Dann käme noch das berühmte Wort von der Liebe. Für Paulus gab es den Weg des Rechts und der Wahrheit. Und davor musste alles weichen. Sind wir noch empört, wenn Gott beleidigt wird? Ich muss sagen, es gibt Dinge, die beleidigen mich aufs Äußerste. Wenn ich das Wort Mutter Gottes höre, dann empört sich alles in mir. Da ist der allmächtige Schöpfer zu groß, als dass wir ihn uns vorstellen können. Und dann kommen Menschen her und nennen eine Frau Mutter Gottes. Und dann kommen Christen her und haben 1000 Entschuldigungen. Das meinen die nicht so, das sagen die nur so. Also Dinge. Ich war mal im Kölner Dom, war eine Ecke, konnte man Kerzen spenden, stand an einem großen Schild, Spenden für die Mutter Gottes. Das schreiben die. Und viele sind nicht empört. Oder denken wir an den Begriff Ökumene. Ich muss dabei sagen, dass es zwei Möglichkeiten gibt und die meist durcheinander geworfen werden. Viele verstehen unter Ökumene das Zusammengehen der römisch-katholischen Kirche und der evangelischen. Das ist eine Sache für sich, die soll mich nicht stören. Aber die eigentliche Ökumene, das Anliegen des Weltkirchenrates, wie er 1948 in Amsterdam gegründet wurde, das ist die Vereinigung der Religionen. Die gehen hin und sagen nicht nur das Christentum. Wir wollen nicht gehen und die Mohammedaner bekehren. Die haben ja auch was von Gott empfangen. Und die Hindus und die Buddhisten, die haben ja alle was. Wir wollen von denen lernen. Jetzt stellen wir uns einmal vor, König Ahab hätte zu Elia gesagt, Elia, deine ganze Wut auf Baal, die kann ich nicht verstehen. Ich habe mich ernsthaft mit dem Baalkult befasst und ich muss sagen, da ist zwar nicht alles gut, aber wir können von den Baalsleuten eine ganze Menge lernen. Ja, Elia, der hätte ihm doch etwas ganz anderes gesagt. Der hat die Baalspriester geschlachtet. Das war Zorn Gottes. Und den müssen wir heute auch wieder kennen. Es gibt Grenzen, die kann man überschreiten, ohne daran zu zerbrechen. Wenn zum Beispiel jemand einen spiritistischen Zirkel besucht und an solchen Sitzungen teilnimmt, dann kann er unter die Macht dieser unreinen Geister kommen. Vorher konnte er sich noch frei entscheiden. Jetzt ist er unter dieser Macht und wird aus eigener Kraft nicht mehr heraus können. Ich bin überzeugt, das war das große Versagen Evas, dass sie es sich in Seelenruhe anhörte, wenn der allmächtige Gott der Lüge bezichtigt wurde. Da hätte sie aufbrausen müssen. Stattdessen blieb sie ganz ruhig und hörte sich an, was weiter gesagt wurde. Was sagt die Schlange? Gott weiß, dass des Tages, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden, ihr werdet sein wie Gott, erkennend Gut und Böse. Der Gedanke, sein wie Gott, ist reiner Wahnsinn. Wie kann denn ein Mensch, wie kann denn ein Geschöpf sein wie Gott? Aber der Mensch traut sich alles zu. Von Nietzsche stammt der Satz, wenn es einen Gott gäbe, wie könnte ich es ertragen, nicht Gott zu sein? Der Mensch, klug wie er sein mag, erkennt vor allen Dingen nicht seine Grenzen. Und jetzt steht Eva vor der Frage, wem sie glauben soll. Gott hat gesagt, wenn ihr davon esset, werdet ihr gewisslich sterben. Und die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Und nun beachten wir, was ich schon so oft gesagt habe. Eva musste glauben. Gott brachte keinen Beweis. Die Schlange brachte keinen Beweis. Da stand Behauptung gegen Behauptung. Eva war gezwungen zu glauben. Und wenn wir es mit Gott zu tun haben, sind wir immer gezwungen zu glauben. Wir kriegen ihn nie in die Hand. Aber die Tatsache, dass wir ihn nicht in die Hand kriegen, besagt keineswegs, dass er nicht da ist. Wir kriegen ihn nie in die Hand. Auch jeder Atheist glaubt. Der glaubt, es gäbe keinen Gott. Aber glauben tut er auch. Nur ist er so dumm, dass er der Auffassung ist, das sei kein Glaube. Er hätte was Festes in der Hand. Er irrt und weiß es nicht. Nun kommt wieder ein interessanter Satz. Da steht, das Weib sah, dass der Baum gut zur Speise, eine Lust für die Augen und dass er begehrenswert wäre, um Weisheit zu geben. Jetzt überlegen wir einmal, da steht, sie sah. Sehen ist doch die stärkste Form, wie wir überzeugt werden können. Da mag uns einmal einer sagen, das soll nicht stimmen, hab ich doch selber gesehen. Wenn ich etwas gesehen habe, dann kann mir doch keiner mehr dazwischen reden. Dem Gedanken begegnen wir wiederholt. Wir haben heute Morgen noch das Wort gelesen. Glückselig, die nicht sehen und doch glauben. Sehen ist nach unserem menschlichen Denken immer die stärkste Form, uns selbst zu überzeugen. Denken wir an das, was die Schriftgelehrten dem Herrn zuriefen, als er am Kreuz hing. Steige herab vom Kreuz, auf dass wir sehen und glauben. Sehen. Hat Eva das denn wirklich gesehen? Die steht da vor dem Baum und sah, dass er gut zur Speise war, eine Lust für die Augen und begehrenswert, um Weisheit zu geben. Stimmte alles nicht, was sie sah. Wie war das denn möglich? Eva hatte Unterricht bei der Schlange genommen. Die konnte nicht mehr sehen. Gerade das, was ihr verheißen worden war, war ihr nicht gegeben worden. Als der Herr Jesus den Apostel Paulus aussendet, wir lesen das in Apostelgeschichte 26 von Vers 18 an, da sagt er ihm, ich sende dich zu den Nationen, ihre Augen aufzutun. Die waren damals nicht aufgegangen. Das war die Lüge der Schlange. Eva glaubt tatsächlich, sie sähe das. Die Schlange kann uns in einer solchen Weise täuschen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, recht zu sehen. Darin besteht die Gefahr der falschen Lehre. Wir sind doch alle keine Menschen, die aus sich heraus alles Wissen haben. Wir leben doch alle von dem, was andere vor uns gedacht haben. Und es ist doch unsere Sache, anhand der Heiligen Schrift und unter Gebet zu prüfen, was da nun richtig ist, was uns gesagt wird. Darum hat doch der Herr Jesus vor den falschen Propheten gewarnt, in Matthäus 7, Vers 15. Und er nennt sie reißende Wölfe. Der falsche Prophet ist nicht einer, der ein paar falsche Ansichten vertritt, der einige ein wenig irre macht. Reißende Wölfe. Wir wissen doch, was heißt, wenn der Wolf in eine Herde einbricht. Der zerreißt doch die Schafe. Und in Apostelgeschichte 20, Vers 29, in dieser großen Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus, da warnte sie doch auch vor den falschen Lehrern und nennt sie verderbliche Wölfe, die der Herde nicht schonen. In der Gefahr sind wir immer. Und wir müssen eins sehen, wenn das, was ich erkenne, nicht standhält vor Gott, dann ist es falsch. Gott hat uns in seiner wunderbaren Gnade sein Wort gegeben. Das haben wir schwarz auf weiß. Und da sind wir in der Lage zu prüfen. Und wenn wir es nicht tun, dann ist zu unserem eigenen Schaden und zu unserer eigenen Verantwortung. Die Bibel sagt uns ganz klar, in deinem Lichte sehen wir das Licht. Und unser Herr sagt, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandern, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wir müssen alles, was wir erfahren, hören, immer prüfen am Wort des Gottes, am Worte Gottes. Sonst können auch wir vor dem Baum stehen und ihn absolut falsch sehen, so wie die Schlange ihn zeigt und so wie er gar nicht ist. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, warum Gott denn Eva nicht noch einmal gewarnt hat. Es wäre doch so schön gewesen, wenn er wenigstens einen kleinen Engel geschickt hätte, der gesagt hätte, pass auf Eva, jetzt wird's gefährlich. Da kommt die Schlange geschlichen, die wird dich belügen, die wird dich verführen, lass dich nicht drauf ein. Das tut Gott nicht. Und wir können daraus einen Schluss ziehen, der außerordentlich ernst und wichtig ist. Und der Schluss heißt, Gott hält das Wort, das er uns gegeben hat, für ausreichend. Gott hatte Adam gewarnt, eindeutig. Und er hat sich gesagt, er weiß das. Ich brauche nicht immerzu auf den einzureden. Ich habe es ihm gesagt, er weiß es, das genügt. Eva wusste es auch, sie hat es klar wiederholt, genügt. Ein deutliches Beispiel, dass das so ist, oder eine Bestätigung, finden wir in Lukas 16. Da lesen wir, dass der reiche Mann gestorben ist, er landet im Hades und dort in Not und Schmerzen wird er in seinem Herzen sofort zu einem Evangelisten. Und er bittet Abraham, sende doch Lazarus in das Haus meines Vaters, denn ich habe 5 Brüder, dass sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Das war doch ein wunderbarer Gedanke von dem Reichen. Was sagt ihm Abraham? Sie haben Mose und die Propheten, lass sie die hören. In unserer Sprache, sie haben das Wort Gottes. Jetzt sagt der Reiche, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten aufersteht, dann werden sie hören. Abraham, völlig unbeeindruckt, sagt, wenn sie Mose und dem Propheten nicht glauben, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn einer von den Toten aufersteht. Also genau der gleiche Gedanke. Gott hält sein Wort für ausreichend. Das heißt für uns, wir haben es alle. Wir haben das in Händen, was nach Gottes Gedanken ausreichend ist, um unserem Weg recht zu gehen. Wenn wir uns nicht danach richten, ist uns nicht zu helfen. Gott hat Eva und Adam anschließend nicht gewarnt. Wir Menschen suchen immer zur Bestätigung. Erinnern wir uns an Gideon. Gott war ihm erschienen, hatte zu ihm gesprochen. Was macht Gideon, wie er den Auftrag bekommt? Er bittet ein Zeichen mit dem Vlies. Und Gott gewährt das Zeichen. Und Gideon ist immer noch nicht einverstanden. Er bittet für die zweite Nacht wieder ein Zeichen mit dem Vlies. Diesmal umgekehrt. Und Gott in seiner Güte gibt es ihm. Es geht aber nicht immer so. Da ist einmal ein Priester gewesen, Zacharias. Der hätte auch gerne ein Zeichen gehabt. Der war aber an dem Falschen geraten. Da war ein Engel Gottes erschienen und hatte ihm gesagt, dass seine Frau ihm ein Kind schenken würde, obwohl sie schon sehr alt war. Und da hat Zacharias gesagt, alles gut und schön, aber woran soll ich erkennen, dass das stimmt? Das ist die Frage, die doch tausendfach Gott gestellt wird. Ich sage, Zacharias war an dem Falschen geraten. Denn diese Engel, ich ergänze jetzt einmal etwas, was der gesagt hat. Der hat zu Zacharias gesagt, mein Lieber, so kannst du mit mir nicht reden. Weißt du gar nicht, wer ich bin? Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Willst ein Zeichen haben? Ja, sollst du haben. Bis zur Geburt des Kindes wirst du stumm sein. Da hat er sein Zeichen. Gott in seiner Güte verfährt mit uns viel freundlicher. Ach, wenn wir jedes Mal behandelt würden, wie Gabriel Zacharias behandelt würde, ich glaube, reden könnten wir schon lange nicht mehr alle miteinander. Gott ist viel, viel gütiger, aber er geht von seiner Forderung nicht ab. Nach dem Sündenfall, darüber will ich aber heute nicht viel sagen, hat Gott die Strafe für beide festgesetzt. Er hat aber nicht wiederholt, dass wir Menschen sterben müssen. Das kommt nicht noch einmal vor. Er hat zu Anfang gesagt, des Tages, da ihr davon esset, werdet ihr sterben. Er hat das aber nachher nicht mehr wiederholt. Das zeigt auch, wie Gott über sein Wort denkt. Er ist nicht wie ein alter, vergesslicher Mann, der immer wieder dasselbe sagt. Gott hatte ihnen gesagt, ihr werdet sterben, und damit war das abgehakt. Sie hatten gegessen und jetzt mussten sie sterben. Auch das zeigt uns, wie genau und sicher Gottes Wort ist, wie zuverlässig. Er denkt nicht daran, es zu wiederholen. Und dagegen wehren wir Menschen uns nun alle, gegen dieses Sterben. Und wir kämpfen dagegen, man kann sagen, die ganze Menschheit. Das ist wohl das Einzige, worin die ganze Menschheit zusammenhält, in der Bekämpfung von Krankheit und Tod. Da sind sie endlich mal einig. Aber auf diesem Gebiet kommen wir keinen Millimeter vorwärts. Und wir lesen im Neuen Testament sehr klar, warum. In Hebräer 9 heißt es, Zweiter Korinther 5, Vers 1, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Haus, die Hütte, zerstört wird, er schreibt nicht, wenn sie verfällt, wenn sie zerstört wird. Der Chemiker Vollmert, auf dessen Buch ich vor einiger Zeit hinwies, der schreibt in einem kurzen Satz, alle Lebewesen müssen sterben, ohne ersichtlichen Grund übrigens. Das brauchte nicht zu sein, nach Ansicht dieses Wissenschaftlers. Aber Gott hat es gesetzt. Warum? Gott hält diesen Zustand, in dem wir jetzt sind, nicht für geeignet, ewig zu leben. Der besieht uns und sagt, nein, nein, das ist kein Leben, was die da haben. Das ist Mühe, das ist Plackerei, das ist Not, das ist kein Leben. Das soll auf keinen Fall unendlich dauern. Und darum hat er uns eine Zeit gesetzt. Und so wie ich das Wort von Noah in der Noah-Geschichte verstehe, hat er die Zeit auf 120 Jahre gesetzt. Und das ist ja auch die Zeit, die von allen Gesundheitsaposteln, die sich überlegen, was bestenfalls rauszuholen wäre, allgemein angesetzt wird. 120 Jahre könnten optimal drin sein. Aber Gott hat festgesetzt, dass wir hier nicht ewig leben. Diese Zeit ist unsere Gelegenheit, mit Gott ins Reine zu kommen. Weiter nichts. Eigenartig ist auch der Satz, da wurden ihre beiden Augen aufgetan. Also etwas Wahres war schon dran an dem, was der Teufel gesagt hatte. Eure Augen werden aufgetan. Aber was erkannten sie? Sie erkannten nur, dass sie nackt waren. Mehr nicht. Und mit Blick auf Gott wurden sie blind. Ich zitierte eben schon Johannes Apostelgeschichte 26. Ich sende dich zu den Nationen, ihre Augen aufzutun. Und in 2. Korinther 4, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, dass der Teufel den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, auf das ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums. Wir Menschen sind blind geworden für Gott. Und sofort fangen die beiden an, einander zu beschuldigen. Adam schiebt die Schuld Eva zu, und indirekt Gott, das Weib, das du mir gegeben hast. Und Eva schiebt die Schuld dem Teufel zu. Feigheit ist immer das Ergebnis der Trennung von Gott. Wer von Gott gelöst ist, steht allein. Der kämpft einen Kampf, der nie gewonnen werden kann. Das ist gar nicht erstaunlich, dass er feige wird, dass er einfach innerlich zusammenbricht.
Wie tief der Fall war, der die beiden taten, im ersten Moment sieht man das nicht, geht hervor aus dem ersten Sohn, dem dieses Paar das Leben schenkte, Kain. Kain wurde zum Mörder an seinem Bruder Abel. Kain muss wohl ein sehr starker Mann gewesen sein. Als er geboren wurde, war Eva sehr stolz und sagte, einem Mann habe ich das Leben gegeben. Abel muss wohl ein Schwächling gewesen sein. Sie gab ihm den Namen Abel, der so viel bedeutet wie Hauchnichtigkeit. Also da war ein ganz großer Unterschied. Und nun hat Kain diesen seinen schwachen Bruder, dem er hätte helfen sollen, totgeschlagen. Warum? Es war das, was seitdem das Leben der Menschen bestimmt. Der Drang, vorn zu stehen. Gott fand Abels Opfer gut und lehnte Kains Opfer ab. Und das konnte Kain nicht ertragen und er schlug Abel tot. Man würde es nicht glauben, wenn es nicht da stimmt und wenn man nicht die Menschen kennte. Wir lesen Jahrhunderte später, dass die Pharisäer Jesus Christus aus Neid überlieferten. Aus Neid. Der gefallene Mensch will selbstständig sein. Und ich will zum Schluss das sagen, was Tozer so schön über den gefallenen Menschen schreibt. Er sagt, der Mensch, der anbeten sollte vor dem Throne Gottes, sitzt auf seinem eigenen gestohlenen Thron. Und anstatt anzubeten, verhandelt er mit Gott. Er fordert Beweise und er fragt, was bietest du mir? Er hat die Rollen vollständig verkehrt. Er, der anbeten sollte, hält sich für gleichwertig, für verhandlungsberechtigt. Und die Forderung Jesu ist nichts weniger, als dass unser Ich stirbt. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und der Apostel Paulus sagt von sich, ich bin mit Christus gekreuzigt, nicht mehr lebe ich. Dahin müssen wir kommen. Dann erst hat Gott in seiner Gnade wirken können, dass die ganze Not des Sündenfalls überwunden ist, wenn wir Gott wieder restlos Herr sein lassen in unserem Leben.